Guten Morgen, liebe Klasse. Herzlich willkommen bei den Brettergurken. Und wenn ich beide Teile der Begrüßung spreche, dann wisst ihr mittlerweile, denke ich schon, der Daniel ist heute jetzt gar nicht da. Ist aber nur für eine kurze Zeitspanne so, denn wir haben natürlich den Inhalt eigentlich dieser Sendung zusammen aufgenommen. Vorher würden wir euch aber gerne noch einen Kauftipp geben. Und zwar, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch die aktuelle Spiel doch vielleicht mal näher anschaut und in Erwägung zieht, die zu kaufen. Da findet ihr einen Faktencheck, den der Daniel und ich zu Imhotep gemacht haben. Wir möchten uns an der Stelle auch nochmal ganz herzlich beim Udo bedanken für die Einladung. Richtig coole Aktion, also ehrt uns sehr und freut uns. Vielen Dank für das Vertrauen auch. Dann haben wir das letzte Mal ein bisschen geschlampt und haben beim Elternabend ehrlich gesagt eine Frage vergessen. Und zwar ein Spieler hat uns auf Twitter gefragt, und da ist es anscheinend irgendwie durchgerutscht, welche Spiele wir denn gern solo spielen. Und ist jetzt gar nicht schlimm, dass der Daniel nicht da ist, der spielt sowieso nicht solo. Das mache ja eigentlich meistens ich. Und es ist eigentlich gemischt. Also ich kann vielleicht erstmal noch verweisen auf die Folge bei Insert Moin, wo ich mit Manu auch über Solo-Spielen gesprochen habe. Packe ich dann auch nochmal in die Shownotes. Aber an sich mag ich beide Sorten, die es gibt. Nämlich entweder diese Sandbox-Spiele, wo man alles Mögliche ausprobieren kann alleine. Dazu gehören so Sachen wie ein Fest für Odin oder Aller Erde. Ich mag es aber auch, wenn ich von dem Spiel eine Aufgabe gestellt bekomme. Das ist dann vielleicht zum Beispiel bei Hendrik Breuer rollt innerlich schon wieder mit den Augen, aber bei Orléans ist das so, da gibt's eine gute Solo-Kampagne. Oder auch zum Beispiel jetzt bei Terraforming Mars das Ganze Solo zu schaffen mit der entsprechenden Punktzahl auch noch. Also sowas finde ich beides gut. Was momentan ganz gut ankommt, ist Number 9. Also manchmal macht's auch Spaß, einfach so ein bisschen zu puzzeln. Aber normalerweise, wie gesagt, lieber irgendwas, was mir entweder ein Ziel gibt oder halt einen Highscore gibt, den ich versuchen kann zu knacken. Was ich noch nicht gespielt habe, aber was jetzt letztens bei mir angekommen ist, ist Scythe. Dafür gibt's ja auch eine Solo-Variante. Die will ich auf jeden Fall auch noch ausprobieren. Mal gucken, wie die so ist. Dann fangen wir mal an. Und zwar ein Spiel, das auch eine schöne Solo-Variante hat, finde ich, hat eine ganz kleine Erweiterung bekommen auf der Messe in Essen. Und zwar rede ich von Viticulture. Und da gibt's jetzt noch In Vino Veritas. Das ist eine Sammlung von 40 Karten, 20 Sommerbesucherkarten und 20 Winterbesucherkarten, die einfach noch mehr Aktionen mit reinbringen, die man dann nutzen kann. Die neuen Karten verändern jetzt das Spiel auch nicht total radikal. Also es kommen nicht neue Regeln mit rein oder sonstiges. Das sind einfach die typischen Aktionen, die es da so gibt bei Viticulture. Was es einfach wirklich nur total kaufenswert macht, finde ich, ist die Liebe, die da reingesteckt worden ist. Mann, das ist so eine coole Erweiterung. Das liegt einfach daran, dass die ganzen neuen Personen, die da drin vorkommen, oder ich weiß nicht, ob es alle sind, aber viele davon sind Porträts von Leuten aus der Spieleszene. Also zum Beispiel gibt's in den Sommerkarten den Magister, das ist Clemens Franz. Dann gibt's den Hausweinproduzenten Stefan Stadler. Dann gibt's den Verleger, den Frank Heeren und so weiter und so fort. Ich guck mal kurz, was ich auf die Schnelle noch sehen kann, während ich hier durchblätter. Ja, der Ode ist noch dabei als der Bauherr. Ich gehe mal weiter durch jetzt beim Wintermonat. Da gibt's dann einen Uwe Rosenberg als Erfinder. Und noch ein paar andere. Ich erkenne jetzt auf die Schnelle ehrlich gesagt keine. Also so viele Leute erkenne ich jetzt vielleicht auch noch nicht vom Sehen. Ihr dürft es aber gerne in die Kommentare schreiben. Also das wäre vielleicht auch eine, ja, weiß ich nicht, Fleißaufgabe für einen Matthias Notch. Liebe Grüße. Wer ist denn das alles? Kannst du das bitte mal in die Kommentare schreiben? Danke sehr. Ja, also wie gesagt, verändert das Spiel nicht radikal. Man müsste jetzt nicht sagen, das bringt so viel Neues, in Anführungsstrichen, dass man es deswegen haben müsste. Aber wie gesagt, da ist einfach so viel Liebe reingeflossen. Das macht so viel Spaß, mit diesen Karten zu spielen, wenn man zumindest auch nur einen Teil der Leute erkennt, dass dann auch in dem Fall mehr vom Gleichen nicht schadet, weil es einfach Charme reinbringt. Und das ist genauso die Brise Salz-Charme, die da schon nochmal ein bisschen was ändern kann an der Qualität des Spiels. Sehr cool. Also ich freue mich, dass ich es mitgenommen habe in Essen. Schon eine Empfehlung für Leute, die Viticulture mögen. Holt euch In Vino Veritas. So, das war jetzt eigentlich das, was ich noch nachholen wollte, was wir das letzte Mal vergessen haben. Kommt einmal kurz der Schulgong und dann sitzt der Daniel neben mir, wie durch ein Wunder, und wir sprechen über 4 Erweiterungen. Nämlich die American Railroads Erweiterung zu Russian Railroads. Dann haben wir uns die Erweiterung zu Taki angeguckt. Die neuen Karten für Mysterium haben wir uns genauer angeschaut. Und wir haben uns auch die Erweiterung für Cold Express, Marshall und Gefangene, angeguckt. Also damit viel Spaß. Und ja, in 2 Wochen ungefähr wird dann noch die neue Folge, die normale große Folge kommen, über Blood Rage und ein Fest für Odin. Gut, dann bis in 2 Wochen. Viel Spaß mit dem Rest der Sendung. Bis bald. Gut Brett. Guten Morgen, liebe Klasse. Herzlich willkommen
bei den Prädagogen.
Und unserem zweiten Teil des Erweiterungsspezials, das wir schon mal angekündigt hatten. Wir haben uns wieder 4 Spiele zur Brust genommen und insbesondere da die neu erschienenen Erweiterungen angeguckt.
Genau, und wir wollen heute mit einem Spiel beginnen, das wir erst vor kurzem besprochen haben, und zwar mit Taki.
Und übrigens, was mir noch einfällt, bevor wir anfangen, man sollte dazu sagen, wie beim anderen Teil schon, wir erklären jetzt nicht nochmal, wie das Grundspiel funktioniert. Das ist vorausgesetztes Wissen, würde ich sagen.
Wer noch ein bisschen mehr Infos braucht, wie eigentlich diese Erweiterung entstanden ist, weil es ist ja sehr lange her, jetzt seit dem Erscheinen des Grundspiels und jetzt der Erweiterung, der kann sich unser Interview mit dem Andreas von der Spiel in Essen nochmal anhören. Da reden wir darüber.
Ist die Samstagsfolge.
Und ich denke, da sind auch noch interessante Informationen dabei, weil er auch nochmal erzählt, ja, wie es überhaupt zu dieser Erweiterung gekommen ist.
Oder halt generell die Folge über Taki an sich, einfach wer sich über das Grundspiel auch nochmal informieren will. War, glaube ich, Folge 13 oder was.
Und da ist ja auch nochmal das Interview auch nochmal dabei.
Ja.
Also, was gibt es denn Neues in der Erweiterung?
Zum Beispiel gibt es die Tagia-Figur. Wer sich wundert, warum ich lache, wir sprechen es gerade, glaube ich, schon zum 5. Mal ein, aber ist auch egal. Es gibt die Tagia-Figur, die läuft jetzt entgegengesetzt zum Räuber um das Spielfeld rum.
Genau.
Gegen den Uhrzeigersinn also. Und ja, was bietet die denn für Vorteile?
Also zum einen kann man da, wo die Tagia steht, seine Figur sowieso hinstellen, auch wenn es gegenüber von einem anderen ist. Also eine Aktion wählen, die man sonst nicht normalerweise nicht wählen dürfte. Und außerdem erhöht sie die Boni, die man kriegt auf dem Feld, wo sie selber steht.
Zusätzlich zu dem Feld, auf dem die Tagia steht, kriegt man da noch eine Bonusaktion durch die Figur. Und zwar kann man entweder eine Ware seiner Wahl aus dem Vorrat nehmen.
Oder man kann für eine Ware seiner Wahl das Ganze gegen die oberste Warenkarte vom Nachziehstapel handeln.
Ja, also so ein bisschen Glücksspiel, halt einfach, oder?
Ja, wenn man Glück hat, kommt was Besseres oder es kommt was, was man gebraucht hat. Also wenn man 25 Mal Salz hat und man einen Pfeffer gerne hätte, kann man hoffen, dass man danach das Pfeffer zieht.
Also das ist auf jeden Fall schon mal eine Neuerung. Wir haben noch eine zusätzliche Figur, die außen rum läuft, die einem gewisse Boni erlaubt. Dann, wenn wir gerade schon bei Waren sind, es kommen natürlich auch neue Waren noch jetzt mit ins Spiel. Und zwar gibt's jetzt noch Wasserplättchen. Das ist eine komplett neue, ja, Ware, Währung, wie auch immer.
Genau, die kann man auch ganz praktisch gegen andere Waren tauschen. Das ist dabei so ein bisschen wie das Gold vom Originalspiel, das man ja auch für andere Waren einsetzen konnte.
Ja, wobei hier auch 3 Wasser wieder ein Gold sind.
Genau, also es gibt da wieder 4 verschiedene Austauschoptionen.
Und 2 Wasser sind am Schluss, glaube ich, auch jeweils einen Punkt dann wert. Also die kann man auch versuchen zu sammeln.
Und die braucht man halt einfach als Ressource für manche Sachen, die man sich kauft.
Ja, genau. Es gibt auch wieder Karten, auf denen es wirklich verlangt ist, dass man das bezahlen muss dafür. Dann, was auch neu dazu kommt, es gibt gewisse Karten, die kann man zu einem bestimmten Zeitpunkt dann nutzen, wenn man die gekauft hat. Da liegen einfach so Aktionsplättchen drauf, das sind so kleine Dreiecke und das muss ich halt dann abschmeißen und damit habe ich dann die Fähigkeit der Karte genutzt.
Und das letzte Besondere wären dann die Wanderdünen. Das ist im Endeffekt eine neue Art Aktionsfeld, die außerhalb des ganzen normalen Tagi-Aufbaus steht. Da muss man dann eine seiner Figuren dorthin stellen, anstatt auf das Spielfeld.
Das heißt, man hat eigentlich nur noch einen Schnittpunkt, ne?
Genau.
Aber ich finde, die Wanderdünen, die bieten dann schon entsprechend starke Effekte. Also nicht alle, ehrlich gesagt, aber die meisten, ja, bringen dann halt irgendwie mehr Waren als eine normale Warenkarte oder bringen halt irgendwelche Sonderfähigkeiten, die man dann nutzen kann. Und es ist schon gut ausbalanciert. Ich hatte jetzt nie das Gefühl, als wäre da irgendwas voll overpowered oder als wäre es ja viel zu teuer, dass man 2 Aktionen da aufgibt. Oder nicht 2 Aktionen, aber 2 Schnittpunkte aufgibt, um da so eine Wanderdüne zu nutzen, oder?
Also es ist schon immer eine gute Aktion.
Genau, man muss dazu sagen, das ist halt einfach so ein Nachziehstapel. 3 von diesen Wanderdünen sind immer aufgedeckt. Das heißt, man hat so ein bisschen Auswahl, wenn man sich draufsetzen möchte. Und das sind schon immer sehr starke Aktionen. Also es sind dann entweder mehr Waren als jetzt zum Beispiel auf einem normalen Warenplättchen drauf wären oder sind irgendwelche Fähigkeiten und es lohnt sich eigentlich schon, einen Schnittpunkt dafür aufzugeben, normalerweise.
Genau, aber meistens lohnt es sich halt nicht, alle drei Figuren jetzt zum Beispiel auf dieses Ding zu setzen, weil man dann doch auf seinem Haupttableau zu viel verliert.
Ja, übrigens Haupttableau, die Karten außenrum, die werden dann natürlich auch ersetzt durch neue Rahmenkarten, die dabei sind, einfach weil man manche Ressourcen anpassen muss oder irgendwelche Fähigkeiten, aber an sich ändert sich jetzt an diesem Rahmen nichts, er ist einfach nur ein bisschen auf die, ja wie gesagt, die neuen Ressourcen zugeschnitten noch.
Also ist zum Beispiel jetzt Wasser drauf oder bei den Handelsfähigkeiten ist das Wasser jetzt mit dazu dabei?
Ja, das war es eigentlich so an sich schon. Jetzt ist nur die Frage, ist das eine Erweiterung, die sich lohnt?
Also ich bin der Meinung, es ändert an dem Grundspiel schon ein paar Sachen, dass man nicht einfach sagen kann, es ist einfach more of the same, es hat konkrete Änderungen drinne. Die Tagia macht was völlig Neues und diese Wanderdünen sind was völlig Neues. Und gerade weil das einfach noch mehr Abwechslung bietet, macht es das Grundspiel einfach noch mal besser.
Und Tagi ist ja ein Spiel, also ich behaupte mal, das läuft zumindest ein bisschen Gefahr, irgendwann mal langweilig zu werden, weil man es halt wirklich immer nur zu zweit spielt. Und ich finde, so Duellspiele haben schon den Charakter, dass man sich halt nach 30, 35 Partien irgendwann denkt, so naja, jetzt habe ich alles mal ausprobiert, was geht. Und da bietet das jetzt schon nochmal neue Möglichkeiten. Also es wärmt ein bisschen die alte Liebe auf.
Genau, aber ich würde sagen, wenn man das Spiel jetzt noch nicht kennt, sollte man es gleich mit Erweiterung zusammenkaufen, beziehungsweise es gibt ja wohl Versionen, wo dann sowieso beides auf einmal drin ist.
Ja?
Das hatte zumindest auf der Essen damals erzählt, dass sowas geplant ist.
So ein Bundle oder so? Ja, kann sein, habe ich jetzt noch gar nicht gesehen, aber möglicherweise gibt's das.
Das wird es bestimmt irgendwann mal geben, oder wenn es das noch nicht gibt. Aber auf jeden Fall dann gleich mit Erweiterung.
Ja, und es kostet jetzt auch genau das gleiche wie das Grundspiel. Ist vom Material her auch vollkommen okay, weil es ist ungefähr ähnlich viel drin. Das heißt, wenn man sich das im Gesamtpaket kauft, ist man vielleicht 25 bis 30 Euro los. Und ja, also wie du schon sagst, kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Das bringt einfach frischen Wind in sowieso schon ein gutes Spiel.
Ja, auch gerade einfach dieses, dass die Tagia andersrum läuft und dass man sich dann da draufsetzen kann, obwohl es eigentlich ein blockiertes Feld wäre. Also sind ja schon ein paar coole neue Änderungen mit drin. Die das Spiel jetzt aber nicht so krass verändern, dass jemand, der das alte kennt, sagt, ich erkenne es nicht wieder.
Genau, die neuen Sachen sind flüssig im Spiel drinne. Man braucht nicht 100.000 Sonderregeln. Die Symbole sind die gleichen, die sind gut erkennbar, was es bedeuten soll in den meisten Fällen.
Das Spielgefühl ist auch das gleiche. Es ist immer noch wirklich dieses Tagi-Gefühl, aber halt mit ein bisschen Pep drin oder Pfeffer, müsste man eigentlich fast sagen, bei Tagi.
Genau, Salz und Pfeffer ist noch mehr. Die Datteln im Speckmantel.
Ja, ist eine 15 Euro wert.
Daumen nach oben, würden wir sagen.
Okay, machen wir weiter?
Machen wir weiter.
Ich würde fast sagen, wir haben ja dann noch zwei Spiele von Asmodee, die können wir ja gebündelt am Schluss machen. Dann gehen wir jetzt mal weiter zu Hans im Glück.
Genau, und da haben wir die American Railroads Erweiterung.
A.K.A. der Eurogamer-Himmel.
Noch Eurogamer-himmliger als das Originalspiel.
Ja, ich finde schon, also genau wie Tagi bringt coole Sachen mit rein. Also es ist an sich ja keine Box jetzt wie German Railroads, das heißt, da sind nicht mehrere Module drin. Sondern wenn du das kaufst, man kennt es so ein bisschen von Concordia-Erweiterungen, das sind einfach nur so eingeschweißte Karten eigentlich. Das heißt, wir haben einfach vier neue Pläne, die in Amerika jetzt angesiedelt sind und noch eine Kleinigkeit, auf die wir gleich zu sprechen kommen, da braucht man nochmal ein extra Tableau, aber an sich ja sind es einfach nur, also nur in Anführungsstrichen, neue Karten, die neue Fähigkeiten bringen.
Eine Grundmap des Spiels, die dann zusätzlich dabei ist, die kommt schon mal auf den ersten Blick durchdacht rüber. Also bei dem, das wir jetzt gespielt haben, fand ich es halt wirklich cool, dass sie da diese Ost-West-Schiene, die dann zusammenläuft, genommen haben, was richtig von der historischen Idee halt einfach eine super Sache ist.
Mit dem Golden Spike dann auch in der Mitte, wenn man es wirklich von beiden Seiten her schafft. Wobei ich ganz ehrlich gesagt sagen muss, ich war beim ersten Mal spielen ein bisschen verwirrt, weil ich in den Vorbesprechungen, die ich dazu immer gehört habe, wenn halt Leute davon berichtet haben, die es schon mal gesehen haben, hatte ich jetzt wirklich immer das Gefühl, es laufen halt von Osten und von Westen her zwei Strecken aufeinander zu. Das ist jetzt nicht so. Also die sind schon untereinander, so wie sonst auch haben wir drei Strecken, die untereinander sind. Und die unteren zwei, die sind praktisch am Ende miteinander dann verbunden. Also es ist mehr wie so ein U eigentlich, was man fährt, anstatt halt wirklich von Ost nach West.
Also es sieht auf dem Plan halt nicht so aus wie Ost nach West.
Ja, genau.
Genau, das könnte vielleicht ein bisschen cooler noch sein, aber von der Idee her und vom Hintergrund ist es ja klar, dass das gemeint ist.
Ja, und der Golden Spike ist dann eins von diesen Bonus Plättchen, was man bekommen kann, und der gibt dann jedes Mal 25 Punkte mehr halt pro Runde. Also ist auch
pro Strecke, genau, vor allem.
Ja, genau, pro Strecke, also sowohl für die West- als für die Oststrecke. Also wenn man mit beiden schwarzen Gleisen ganz bis nach hinten gekommen ist, halt 50 Punkte jede Runde, und ist halt dieses typische Russian Railroads-Ding, da explodieren dann auch teilweise die Punkte, ne?
Genau.
Ja, dann gibt's ja noch andere Sachen, für die man jetzt Punkte bekommen kann.
Also was ich total super fand, war auch noch, dass es jetzt so Aktienanteile gibt, die man sich so langsam erwirbt. Einfach auch, wenn man Strecken bis zu einem bestimmten Abschnitt gebaut hat oder die irgendwas verbunden hat mit den Zügen. Manchmal muss man auch Geld dafür ausgeben. Dann gibt's so ein Aktientableau. Und dort steigen immer, hat auch jeder Spieler einen Marker und er steigt dann immer eins höher. Und das wirklich Coole daran, finde ich, ist, dass der als erstes immer eine neue Stufe erreicht, die Belohnung für diese Stufe festlegt.
Ist ein bisschen so ein Wettrennen um den Bonus eigentlich, ne? Ja. Weil man möchte ja schon, dass da irgendwas freigeschaltet wird, was der eigenen Strategie hilft. Ja, aber man muss halt eben gucken, dass man dann der Erste gewesen ist.
Ja, und der andere kriegt die Boni auch, wenn er dorthin kommt, aber er muss halt die nehmen, die der andere vorher festgelegt hat. Dann gibt's da noch verschiedene andere Sachen, die darauf Bezug nehmen. Zum Beispiel die Fabriken, also die, wie war das, Eisenfabriken, oder?
Ich glaube, Eisenfabriken heißen sie, ja.
Und die bekommt man immer, wenn man bestimmte Züge weggekauft hat.
Immer die geraden Zahlen, ne? 4, 6 und 8 war das.
Ja. Mhm. Und sobald man eins davon nimmt, werden dann nochmal die Aktien ausgeschüttet für alle. Das heißt, dann bekommt jeder nochmal die Boni, die bis zu dem Punkt, wo er gekommen ist. Und dann gibt's da auch nochmal ein Bonuskärtchen dazu.
Gibt's ein großes Bonus-Schlachtfest. Aber gleich nochmal dazu mehr vielleicht.
Ja, dann gibt's noch eine Bonuskarte, die auch man benutzen kann, also eine von den Fragezeichenkarten, um da seinen Aktienwert zu erhöhen, das auch nochmal dann eine persönliche Gewinnausschüttung bringt. Das heißt, nur die eigenen Boni werden alle, bekommt man alle nochmal, die man bis dahin hatte. Und das Gleiche passiert, wenn man am oberen Ende der Skala angekommen ist und darüber hinaus noch kommen würde.
Wenn man den Highscore knackt praktisch.
Genau, bekommt man nochmal alle Boni, die man bis dahin freigeschaltet hat. Das ist einfach cool.
Ja, das ist wahnsinnig krass. Vorhin hatten wir auch eine Runde, also von diesen 6 Runden, die man da spielt, da habe ich, glaube ich, einfach nur 10 Minuten lang da gesessen und habe gesagt, okay, wenn ich jetzt den Schritt da mache, dann triggert das hier nochmal und dann löst es das nochmal aus. Und dann wirklich so bam, 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 eine Aktion nach der anderen.
Ja, das war eine saucoole Runde.
Ja, es hat richtig Bock gemacht. Also es ist praktisch, ja, Russian Railroads auf Steroiden so ein bisschen, oder?
Durch diese Bonusaktion, die man ja noch kriegen kann.
Und es macht ja auch thematisch auch total Sinn, dass man jetzt endlich mal in einem Eisenbahnspiel die Aktienanteile von dieser Eisenbahngesellschaft mit drin hat.
Mhm, genau.
Das ist ja ein Klassiker eigentlich und der war bisher noch gar nicht so verarbeitet in Russian Railroads. Ja, und jetzt kann man sich da an diesen Eisenbahngesellschaften auch noch beteiligen.
Richtig. Und dann gibt's noch so ein paar kleine Neuerungen, wie zum Beispiel sind jetzt manche Strecken oder auch unten bei den Fabriken mit Geröll verschüttet. Und da muss man dann auch mit seiner Zugstrecke über verschiedene Felder kommen, um die dann wegsprengen zu können, sodass man dann überhaupt weiterkommt. Wo es auch Punkte für gibt, noch zusätzlich. Es sind halt so noch kleine, nette Sachen, die da dazukommen.
Aber ich finde, die machen das in gewohnter Weise, wie das bei German Railroads auch schon gewesen ist mit den neuen Strecken, so anders, dass man jetzt auf jeden Fall Bock hat, da noch ein paar Mal drin rum zu experimentieren, welche Strategien oder auch möglicherweise Taktiken kann ich denn jetzt machen.
Und es ändert aber an dem Grundspiel auch nicht so viel, dass man sagen kann, das ist ein völlig anderes Spiel. Man kommt total easy rein, wenn man das Grundspiel kennt.
Mhm. Ja, das ist auch wie bei den German Railroads, ne, mit den neuen Karten.
Und dann hat man aber so ein paar neue Bonussachen, wo man dann sich drüber freut, ja okay, das macht das Spiel noch ein bisschen mehr als das, was man kennt.
Ach ja, und was wir halt komplett vergessen haben, es gibt noch eine zweite Industrieleiste jetzt. Also es gibt jetzt nicht mehr die Möglichkeit, noch einen zweiten hinzuzukaufen von diesen Industriemarkern, sondern man startet gleich von Anfang an mit 2. Die andere Industrieleiste läuft einfach so oben drüber nebenher und knickt dann halt manchmal so unten ab, wo die Fabriken sind. Das heißt, die könnte man jetzt, wenn man möchte, muss man nicht, aber wenn man möchte, kann man die Fabriken auch zweimal nutzen. Und auf 2 Industrieleisten einfach bis nach ganz hinten laufen. Und das habe ich natürlich gleich mal ausprobiert und auch geschafft in der ersten Partie letztens.
Genau, durch deine Aktienexplosion am Schluss bist du dann bis auf das Ende der beiden Industrieleisten gerannt.
Ja, da habe ich irgendwie 7 oder 8 Industrieschritte auf einmal machen können.
Genau.
Ja, also das ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr witzige Sache, wenn jemand halt so besonders auf diesen Industriefortschritt steht. Also da haben sie sich auch nochmal was einfallen lassen. Also ich muss wirklich sagen, für die 15 Euro ist da eine Menge Spielspaß drin und man kann da wirklich ganz viel rumprobieren. Also das ist eine dicke Empfehlung. Also für jeden, der Russian Railroads schon mochte.
Und in den Eurogamer-Himmel kommen möchte, ja, sowieso.
Sau cool. Also es macht echt richtig viel Bock.
Okay, haben wir noch was?
Ich hätte mir vielleicht wirklich mini Kritikpunkt. Ich wüsste zwar auch ehrlich gesagt nicht, was die noch zusätzlich können sollten, aber irgendwie so ein paar neue Ingenieure, die so typisch amerikanisch sind, wäre noch irgendwie geil gewesen, oder?
Ja.
So rein vom Thema her.
Ja, auch von der Optik her und im Ganzen.
Irgend so ein Ingenieur mit so einem Stetson-Hut oder so, eine Zigarre im Mund oder so ein Ölbaron, irgendwie, weiß nicht, irgendwie sowas.
Ja, ich finde, da kann man schon viele Vorstellungen zu.
Ja, so 2-3 hätten sie vielleicht mit reinmachen können. Aber das ist echt, wie gesagt, Jammern auf hohem Niveau ist so schon Spitzenklasse. So, dann machen wir mal weiter mit Colt Express. Das ist immer noch von Christophe Rimbaud, ist für jetzt 8 Spieler maximal. Und ja, dauert so die übliche Zeit, wie es halt bisher auch dauert. Erstmal kurz, was ist denn jetzt neu?
Genau, also es gibt verschiedene Neuerungen. Zum einen ganz einfach, mehr von demselben ist es einen neuen Charakter der Banditen gibt. Und zwar ist es die
Mai.
Die Mai, und die hat jetzt eine ganz coole neue Fähigkeit. Die kann nämlich beim Ebenenwechsel auch diagonal springen, also auf den Wagen nach vorne, nach hinten oder runter. Das ist ein ganz cooler Charakter, das würden wir sagen, das ist so die,
das Beste
an dieser Erweiterung. Das ist ein cooler Charakter, der macht Spaß.
Genau, und es sagt schon viel über das Spiel aus, wenn das Ding halt Gefangene und Marshall heißt oder irgendwie sowas, glaube ich, ne? Und dann ist halt der neue Banditencharakter das Beste an der Erweiterung, zumindest unserer Meinung nach.
Genau, weil die andere Neuerung ist natürlich der Marshall, der jetzt spielbar ist und viele Möglichkeiten hat, aber irgendwie sind wir mit dem nicht richtig warm geworden. Also
gar nicht.
Finden wir jetzt irgendwie nicht so geil.
Also er klingt erstmal voll gut. Also wir hatten ja voll Bock drauf, weil zum Beispiel hat er halt 2 Kanonen und kann halt in 2 Richtungen schießen und so weiter. Das klingt alles schon erstmal cool, kann rumlaufen, Leute gefangen nehmen, es gibt einen extra Gefängniswagen jetzt hinten noch mit dran, das ist alles erstmal sau cool. Aber?
Ja, aber irgendwie finden wir, dass es nicht so richtig gut reinpasst. Der hat unglaublich viele Sonderregeln. Also wenn man das jetzt irgendwie mit neuen Leuten spielt, dann sollte den Marshall auf gar keinen Fall jemand spielen, der das Spiel vorher noch nie gespielt hat. Das sollte dann wirklich jemand sein, der diese ganzen Sonderregeln kennt, die das Spiel einfach wahnsinnig aufblähen. Also das nimmt irgendwie dem Ganzen dieses Cold Express Feeling, dass es einfach ein Partyspiel ist, das man einfach losspielen kann, weil es einfach so aufgebläht ist und viele neue Sonderregeln hat. Ja, prinzipiell haben wir ja gegen Sonderregeln nichts, aber irgendwie wirkt es dann nicht mehr so wirklich wie Cold Express.
Genau, ich wollte nämlich gerade sagen, du hast schon gemeint, jemand, der das Spiel nicht kennt, sollte ihn nicht spielen. Das sagt schon viel darüber aus, dass selbst Leute, die das Spiel kennen, sollten ihn erstmal nicht spielen. Ich würde sagen, Leute, die den Charakter noch nicht kennen, sollten ihn nicht spielen.
Ja.
Weil selbst wenn du das Grundspiel schon gut kennst, was bei uns der Fall ist, musst du ständig irgendwas in den Regeln nachgucken am Anfang, weil halt, wie du sagst, lauter Sonderregeln, Sondersymbole. Also es verliert sich halt so in Details, dass es das Ganze so unnötig aufbläht, finde ich.
Ja, vor allem sind die Regeln in der Anleitung leider auch irgendwie ein bisschen schlecht.
Also finden wir zumindest,
finden, ne? Finden wir einfach schlecht verteilt. Da sind Regeln, die eigentlich zu anderen Stellen irgendwie geschrieben sein sollten, sodass man sie irgendwie ja eigentlich zu spät liest oder...
Ja, wir haben nämlich gerade eben schon gedacht, das Spiel wäre halt kaputt, also es wäre broken, sprich mal, kannst nicht richtig spielen, haben wir schon gedacht. Und dann kam erst eine Regel, die eigentlich vorher viel besser gepasst hätte, ganz am Schluss dann noch mit rein, die das dann schon auch aufgelöst hat. Aber naja, mal hätte das schon besser platzieren können, finden wir.
Also nochmal, bevor wir jetzt eigentlich die ganzen Negativpunkte machen, was macht der Marshall denn eigentlich überhaupt? Der hat 5 Aufgaben, von denen muss er 4 erfüllen. Und dann hat er das Spiel gewonnen, dann ist es egal, wie viel Geld die Banditen haben, dann ist er einfach der Sieger.
Sammelt auch selber kein Geld.
Das Problem ist jetzt irgendwie mit diesen Aufgaben, die er hat. Was ich am schlimmsten finde, ist, dass er eigentlich vorzeitig aus dem Spiel ausscheiden kann. Also theoretisch ist es möglich, dass die Banditen ein paar Sachen machen, die ihn aus dem Spiel raushauen, bevor es überhaupt vorbei ist.
Man muss dazu sagen, es gibt 7 verschiedene von diesen Zielkarten und 5 kriegt er und 4 von diesen erhaltenen 5 muss er erfüllen. Das heißt, du hast nicht so die große Auswahl. Also nach 3-4 Spielen irgendwann wirst du halt die ganzen Dinger mal durchhaben. Und die Chance, dass eine von diesen Zielkarten kommt, die ja ihn rausschmeißen können, ist relativ hoch, ne?
Genau, also es ist jetzt natürlich auch nicht super einfach für die Banditen, das hinzukriegen. Auf der anderen Seite ist es nämlich manchmal fast schon zu einfach, mit ihm zu gewinnen, was auch relativ schnell mit manchen Zielen geht. Aber manche davon bauen auch Druck auf die Banditen auf, was jetzt nicht schlecht ist prinzipiell. Aber es hängt dann halt wieder an diesem Aufgebläden.
Genau, also gehen wir mal ganz kurz ins Detail. Ich habe ja schon gesagt, er hat da 2 verschiedene Pistolen zum Schießen. Genau wie sonst verteilt er dabei halt Patronenkarten an die Leute, die er angeschossen hat. Nur sind bei seinen Karten noch so Sonderfähigkeiten mit drauf. Sprich, wenn du getroffen worden bist, kannst du in der Runde dann nicht mehr, weiß nicht, schlagen oder sonstiges. Und es gibt eben dieses eine Ziel, da muss er Postsäcke sammeln. Und das kann er nur, indem ein Bandit die vorher schon eingesammelt hat. Das ist so ein neues Beuteplättchen, was jetzt wieder dazugekommen ist. und er dann genau mit der richtigen Patrone, ich glaube, es ist die vierte.
Ich glaube, bei den Posting ist es die fünfte und bei den anderen die vierte.
Oder so, genau. Also er muss auf jeden Fall genau die richtige Patrone dem reinknallen, der jetzt gerade diese Postsäcke hat, damit der die fallen lässt. Ansonsten kommt er da erstmal gar nicht ran.
Also selbst wenn er den Banditen gefangen nimmt nach den Regeln und ihn ins Gefängnis sperrt, bekommt er den Postsack, den er dabei hat, nicht.
Jawohl, weiß nicht, durchsuchen ist irgendwie heute nicht angesagt oder so, hat keine Zeit dafür. Auf jeden Fall, ja, man wird seine Beute nicht los, wenn man eingeknastet wird, was schon mal ein bisschen komisch ist. Genau. Und dann kann es halt wirklich sein, dass er einfach...
wenn er jetzt nicht genau diese Patronen zum richtigen Zeitpunkt hat, halt ein Problem hat.
Auf der anderen Seite ist aber so, wenn bis zum Schluss keiner der Banditen diese Postsäcke aufgehoben hat, dann kriegt er sie einfach. Also ohne irgendwas dafür zu tun.
Es fühlt sich einfach nicht rund an.
Nee,
das
überhaupt
ist,
nicht.
Das ist so... Dann das andere, er hat so Prügelkarten, also wenn die Banditen ihn ein paar Mal verprügelt haben, dann kann das zum Beispiel schon eine seiner 7 Bedingungen raus sein und wenn er dann noch ein paar Mal mit der Pistole getroffen wurde, dann ist seine Siegbedingung theoretisch schon in der 3. Runde durch. Dann hat er da eigentlich schon verloren. Genau. Das wäre so eine andere Möglichkeit. Das finden wir immer irgendwie blöd, wenn ein Charakter eigentlich mitten im Spiel schon ausscheiden kann.
Wie auch schon gesagt, ganz abgesehen davon, es verliert sich halt einfach in Details. Es kommen so viele neue Sachen dazu. Allein an Symbolik auf den Bahnhofskarten oder jetzt hier beim Marshall nochmal selber auf seinen Karten. Ja, ich weiß nicht, er hat dann schon ein paar ganz nette Fähigkeiten, dass er halt zum Beispiel mehrere Karten hintereinander spielen kann, wenn da ein spezielles Symbol mit drauf ist.
Dadurch kann
stellenweise hatte ich so ein bisschen das Gefühl, fällt mir jetzt gerade noch wieder so ein, als wäre es so eine Art Scotland Yard meets Wild West, oder?
Also manchmal die Banditen zu fangen ist dann total einfach, wenn er 3 Aktionskarten auf einmal spielen kann. Da kann ihm dann praktisch jemand schon kaum noch entkommen. Ja, das ist dann auch irgendwie, ja, es wirkt dadurch halt irgendwie random.
Ja, dann kann es auch passieren, dass du 2 Mal hintereinander eingesperrt wirst als Bandit. Ja, ich weiß nicht, also das, was die erste Erweiterung noch gut gemacht hat, dass sie halt einfach das Spiel ein bisschen erweitert hat und nebendran läuft noch die Postkutsche, auf die man jetzt auch hüpfen kann und so, ist es hier einfach so, dass es zu viel ist. Es macht einfach keinen Spaß. Ich habe keine Lust, das nochmal zu spielen.
Ist leider.
Ich sehe auch keinen Grund. Also es macht es einfach unnötig kompliziert und dadurch ist es nicht mehr dieses Partyspiel, was es eigentlich mal gewesen ist.
Was man einfach mal so losspielen kann und es irgendwie total Spaß macht und intuitiv vor allem ist.
Ja, intuitiv ist da gar nichts mehr. Sonst sowas?
Ja, ich weiß nicht. Wir hatten diese Zielkarten, die hat der Marshall auch nicht von Anfang an. Die werden nur nach und nach aufgedeckt.
Ja.
Das heißt, es kann theoretisch auch sein, dass er seine Patronen schon verballert hat, bevor er überhaupt weiß, dass er sie noch braucht, um jetzt die Gefangenen, diese Gefangenen da wieder einzusperren. Was er durch die verhaften Karten jetzt irgendwie nicht kann. Es ist irgendwie strange.
Ja, es fühlt sich irgendwie komisch an.
Dann bleiben wir bei demselben Verlag.
Ja, genau. Und das hat aber Spaß gemacht.
Genau. Wir wollen ja nicht nur Bashing betreiben.
Ja, ich mache das auch nicht absichtlich, aber es war halt einfach
kein Spaß. Nee, es ist ja auch kein Bashing. Ich bin der Meinung, wir dürfen unsere eigene Meinung äußern.
Gut, wir machen aber mal weiter. Wir haben uns auch noch die Hidden Signs oder die dunklen Zeichen, heißt es, glaube ich, auf Deutsch, angeguckt von Mysterium, wie auch immer. Das ist eine totale More of the Same Erweiterung, weil wer hätte es gedacht, bei Mysterium kann man nicht viel an der Spielmechanik verändern. Das heißt, es gibt einfach mehr Karten für den Geist, es gibt mehr Orte, mehr Personen und mehr Tatwaffen. Und das ist schon eine coole Sache, weil also Mysterium, wenn man das halt wirklich exzessiv spielt, irgendwann kennt man dann die Karten und weiß vielleicht, welche Tipps möchte man damit geben als Geist jetzt. Oder man hat halt einfach die Orte schon 5, 6, 7 Mal gesehen. Da freut man sich einfach, wenn man neue Sachen noch bekommt, die man benutzen kann. Dadurch ist das jetzt schon ein großes Repertoire geworden an Karten, die man benutzen kann. Und ich finde es ganz besonders cool, dass die Tatwaffen so ein bisschen zur Fantasie anregen. Die sind so ein bisschen hinterlistig. Also zum Beispiel ein Schlittschuh ist mit dabei. Oder
so eine Bärenfalle, oder?
Ja, genau. So eine Jägersfalle. Also da kann man sich schon gut vorstellen, wie das Mordopfer ums Leben gekommen ist.
Ja, und man muss einfach sagen, wie beim Rest von Mysterium, die sehen einfach gut aus. Die sind toll gemalt, gezeichnet, sehen gut aus. Was bei manchen halt ist, von der Farbgebung her sind sie sehr dunkel oder sich teilweise äußerst ähnlich, was manchmal vielleicht ein bisschen stressig ist, aber sonst.
Also ganz besonders finde ich das bei den Räumen der Fall, aber ich meine, mein Gott, ne, wie viele Räume soll es in einem Haus noch geben? Also jetzt hat man halt noch die Waschküche dabei und solche Sachen, also es sind halt einfach sehr ähnliche Orte so langsam und da fällt es halt dann einem als Geist schon schwer. Oder sagen wir mal so, wenn viele dieser Erweiterungskarten gleichzeitig drin sind, dann fällt es schwer als Geist wirklich unterscheidende Hinweise zu geben. Man müsste es halt dann vielleicht so machen, dass man nur 2, 3 Orte der Erweiterung mit reinnimmt und dafür aber noch alte der normalen Grundspielkarten. dann denke ich, ist es okay. Also ich würde zum Beispiel nie nur mit den Erweiterungskarten spielen, dafür sind die sich wirklich zu ähnlich. Ist dann alles zum Beispiel sehr in Brauntönen gehalten und sehr dunkel. Ja, also wie gesagt, es wird dann sehr ähnlich bei den Personen auch. Also ich meine, wie viele verschiedene Charakterkarten soll es in einem Haus noch geben? So langsam hat man da alle Berufe durch, ne? Klingt jetzt negativer, als es eigentlich ist. Es könnte halt einfach noch ein bisschen unterschiedlicher sein, finde ich, so ein bisschen vom Design her. Was richtig schön ist, sind die Handkarten für den Geist. Also die sind einfach wirklich total wild, abstrakt, wüst, wie auch immer man das nennen möchte, wie das halt im Grundspiel auch schon gewesen ist. Die sind richtig cool, also damit kann man auch wirklich neue Tipps geben, einwandfrei. Wie gesagt, die Waffen auch toll, aber die anderen Karten hätten noch so ein bisschen unterschiedlicher sein können, oder? Was sagst du?
Also so habe ich das auch empfunden.
Das war eine fundierte Meinung.
Ja, was soll ich denn noch mehr sagen? Du hast ja schon alles gesagt. Ich denke, das war sehr ausführlich und passend.
Ja, also das kostet, glaube ich, auch so um die 15 Euro. Das kann ich definitiv empfehlen. Wer Mysterium mag, holt euch die Erweiterung. Die packt einfach nochmal ja mehr davon rein. Die haut da nochmal ein bisschen mit drauf. Gut, dann haben wir die 4 Erweiterungen ja auch durch.
Genau.
Sollen wir noch irgendwas, ich weiß nicht, gibt's noch irgendwas, was gerade so aktuell zu besprechen ist? Müssen wir noch auf irgendwas hinweisen oder so?
Na, ich glaube irgendwie nicht. Also mein Punkt ist immer noch, dass mich dieses Cold Express-Ding total wurmt. Wir haben auch bisher nicht geguckt, ob es einfach eine offizielle Errata gibt oder was die einschlägigen Spieleseiten dazu sagen. Da waren wir bisher noch ein bisschen zu faul dazu. Aber ich denke, das werde ich jetzt in den nächsten Tagen auch nochmal nachholen, weil es mich jetzt doch irgendwie total wurmt, weil ich irgendwie nicht glauben kann, dass es so schlecht funktioniert.
Ja, ich finde es auch komisch. Also es zeigt halt aber auch, wie wichtig uns das Grundspiel eigentlich ist, weil das macht halt total viel Spaß. Und ein Spiel, was uns wurscht wäre, da würden wir einfach abhaken und sagen, ja, mein Gott, war halt schlecht, aber der ist einfach komisch irgendwie. Ich kann es mir auch nicht erklären. Aber es ist halt auch einfach so langsam alles abgedeckt, was man halt mit so einem Cold Express-Spiel machen kann. Es bläht halt einfach künstlich auf mittlerweile. Dann, ach ja, vielleicht können wir ja eine Sache jetzt schon mal bekannt geben, weil mittlerweile haben wir jetzt geklärt, wie man über Skype auch Telefon aufnehmen kann. Und ich bin guter Dinge, dass wir jetzt bald mal einen Termin hinkriegen. Ich hoffe, es geht jetzt nicht doch in die Hose, weil dann stehen wir nämlich da wie die Deppen. Aber wir könnten ja vielleicht jetzt endlich mal verraten, wer unser immer so groß und breit angekündigter besonderer Geburtstagsgast ist.
Okay, das willst du in so einer Nebenfolge machen und nicht in einem Hauptpodcast.
Aber jetzt können wir es ja eigentlich nicht mehr nicht sagen, weil sonst sind die Leute noch mehr angepisst, dass wir es jetzt schon wieder nicht gesagt haben.
Das stimmt, also gut, von mir aus
dann. Pass auf, wir können ja folgenden Deal machen. Wir können es ja mit Initialen machen.
Ja, das hilft ja auch nicht, dann müssen die Leute raten. Und
dann ja, eben, genau, dann müssen sie halt ein bisschen nachdenken. Das ist doch ein Kompromiss.
Okay, dann nehme ich jetzt das imaginäre Tuch und tue es von den Initialen runter und du liest sie vor.
Ja.
Also 3, 2, 1, Ali, hopp.
U-R.
Ja, 2 Buchstaben für euch. Viel Spaß damit. Sucht genau. Euch was aus.
Also bald werden wir unser Interview mit UR aufnehmen, ohne den es unserem Podcast nie gegeben hätte. Ich denke, da gibt's einiges zu bereden. Wir freuen uns schon sehr drauf. Und ja, so, aber bevor wir jetzt uns noch im Quatsch verlabern, wünsch mal gut Brett. Das war dann hiermit der letzte Teil dieser Geburtstagsreihe. Ne? Wir hatten jetzt 2-mal was zur Erweiterung. Wir hatten den Elternabend und wir machen das Interview mit UR. Und dann ist nach 2 Monaten unser Geburtstag auch mal wieder vorbei.
Genau, da solltet ihr jetzt langsam mal zufrieden sein.
Ja. Alles klar, dann bis bald.
Genau, gute Nacht.